Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Stefan Fries, guten Tag. Es geht um Geld heute in Medias Res. Der Rundfunkbeitrag soll steigen, die Sender mehr Geld bekommen für ihr Programm. Da ist heute eine weitere Entscheidung gefallen in der relativ langen Prozedur. Mehr Geld hätten auch Zeitungen in Großbritannien nötig, die unter weniger Werbeanzeigen und weniger verkauften Zeitungen leiden. Und unser Kolumnist hat ausgemacht, dass die Rassismusdebatte in den Medien diesmal vielleicht tatsächlich anders läuft als die übrigen sonst. Es geht um 86 Cent. Um diesen Beitrag soll der Rundfunkbeitrag ab kommenden Jahr steigen auf 18,36 Euro, wenn alle mitmachen, die darüber zu entscheiden haben. Heute haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer schon mal Ja gesagt und den entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Christoph Störz aus unserer Redaktion, ein gutes Zeichen für die Sender, was die Finanzierung angeht, oder?
Zumindest haben eben alle unterschrieben, also auch Rainer Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Das war ein bisschen kippelig, weil der bei der letzten Besprechung zum Thema sich enthalten hat. Und deswegen war die Laune von seinem CDU-Kollegen Michael Kretschmer aus Sachsen bei der Pressekonferenz nach der Ministerpräsidentenkonferenz auch relativ gut. Und er hat sogar einen Blick nach vorne gewagt und sich überlegt, ob es nicht gut wäre, den Finanzierungszeitraum für die Öffentlich-Rechtlichen so ein bisschen zu verschieben von 4 Jahren auf vielleicht 8 Jahre.
Andere Anstalten, die BBC, hat einen Planungshorizont von 8 Jahren. Vielleicht gelingt uns das mit dem nächsten Rundfunkstaatsvertrag. Es wäre zumindest ein gutes Ziel, um dass wir auch nicht immer nur über Geld reden, sondern vor allen Dingen über die auch positive Wirkung, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat, regionale Fenster beispielsweise, die jetzt auch einmal nochmal zusätzlich gestärkt werden.
Also Michael Kretschmer mit einem eindeutigen Blick nach vorne. Allerdings ist es vielleicht ein bisschen zu weit nach vorne, weil jetzt immer noch die Landtage zustimmen müssen. Und Rainer Haseloff aus Sachsen-Anhalt hat auch eine Protokollnotiz dranhängen lassen an den Beschluss mit dem Hinweis, dass er zwar unterschreibt, aber dass er im Moment in seinem Landtag keine Mehrheit hat für einen höheren Rundfunkbeitrag.
Das heißt im Moment nur eine Entscheidung unter Vorbehalt.
Ja, ganz genau. Im Herbst geht es dann weiter in den 16 Landtagen und im Landtag in Magdeburg, da sind im Moment nur die SPD und die Grünen für die Erhöhung und die AfD, die CDU und die Linken dagegen. Und es sieht auch nicht so aus, dass sich Rainer Haseloffs eigene Fraktion in Magdeburg, also die CDU-Fraktion, dass die sich umstimmen lässt. Die sagt, ARD, ZDF und Deutschlandradio müssen noch mehr sparen, sonst stimmen wir nicht zu. Und in Thüringen, da könnte es auch passieren, dass es da keine mehr gibt. Das heißt, ganz sicher ist das noch nicht.
Was passiert denn, wenn ein Landtag oder vielleicht mehrere Landtage nicht zustimmen?
Das ist echt die große Frage. Sowas hat es nämlich bisher noch nie gegeben. Und das ist bisher eher so eine Formalie gewesen, so eine Art Durchwinken durch alle 16 Landtage. Wahrscheinlich ist, dass die Öffentlich-Rechtlichen im Zweifelsfall vors Bundesverfassungsgericht ziehen würden, wenn das nicht durchgeht. Und zwar mit dem Argument, dass sie einen rechtlichen Anspruch haben auf die Beitragserhöhung. Das ist nämlich so, das Ganze geht zurück auf ein kompliziertes Verfahren. ARD, ZDF und Deutschlandradio haben als erstes mal ausgerechnet, so und so viel Geld brauchen wir. Dann haben sie das der unabhängigen Expertenkommission KEF gemeldet. Die hat diese Zahlen überprüft. Ob die Sender sparsam genug sind, hat deutlich gekürzt. Und da sind dann eben diese 18,36 Euro rausgekommen. Und davon dürfen die Länder jetzt nicht einfach so abweichen. Dafür bräuchte es schon wirklich einen triftigen Grund.
Und das Bundesverfassungsgericht würde dann entscheiden, ob dieser Grund triftig ist oder nicht. Genau. Und wenn er es nicht ist, gäbe es trotzdem diese 18,36?
Genau, also wenn der Grund nicht triftig ist, dann wäre 18,36 die Zahl der Stunde. Und das Ganze ist tatsächlich ja eine medienrechtliche Frage. Deshalb habe ich auch drüber gesprochen mit einem Medienrechtler, mit Jan Kalpen von der Uni Münster. Der hat gerade auch ein Kurzgutachten für die Verdi-Journalistin-Gewerkschaft DJU geschrieben zu diesem Thema. Und er sagt, die Bundesländer, die haben grundsätzlich ja jetzt schon großen Einfluss darauf, wie sich die Öffentlich-Rechtlichen entwickeln, zum Beispiel indem sie ihnen ein digitales Angebot wie Funk genehmigen, das haben sie mal gemacht, oder indem sie sagen, ihr sollt online möglichst viel auf Audio und auf Video setzen und möglichst wenig auf Text, auch das war ja ein Beschluss der vergangenen Jahre. Aber diese Ideen, die sind eben zu trennen vom Verfahren rund um die Höhe des Rundfunkbeitrags. Das ist rechtlich nicht zulässig, zu diesem Zeitpunkt noch medienpolitische Forderungen zu erheben, sagt Jan Kalpen.
Dementsprechend könnte man sagen, die Politik bestellt etwas beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und jetzt ist aber der Zeitpunkt, diesen bedarfsgerecht, und darauf hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk einen verfassungsrechtlichen Anspruch, bedarfsgerecht zu finanzieren. Das ist klar zu trennen von der Frage, was bestelle ich? Ich habe bestellt, jetzt ist die Zeit zu zahlen, danach kann ich neu bestellen. Aber ich kann nicht beim Zahlen neu bestellen oder mit zu drohen, neu zu bestellen.
Eine klare Position ist das also. Deswegen ist es spannend, wie sich jetzt die Landtage verhalten. Ob vor allem die CDU und die Linke in Sachsen-Anhalt sagen, na gut, wir wollen dann doch nicht, dass es am Ende für uns eine Schlappe gibt vor dem Bundesverfassungsgericht. Das wollen wir nicht riskieren. Oder ob sie es tatsächlich durchziehen und sich dann weiter sperren gegen den höheren Rundfunkbeitrag von 18,36 Euro.
Die Regierungschefs der Länder haben dem Beitrag schon mal zugestimmt, der Erhöhung, dass der Rundfunkbeitrag nächstes Jahr steigt. Im Herbst stimmen noch alle Landtage drüber ab. Mal sehen, wie das ausgeht. Informationen dazu von Christoph Sterz. Apropos Geld. Mit dem Rundfunkbeitrag sind über Jahrzehnte hinweg Hunderttausende von Sendungen für Radio und Fernsehen entstanden, die mehr oder weniger auch allen Nutzern gehören. Abrufbar sind die meisten davon aber nicht. Die ARD und auch das Deutschlandradio wollen das jetzt schrittweise ändern. Ab Oktober machen sie die Archive auf. Erstmal sind alle Sendungen bis 1966 abrufbar, auch diese hier.
Um zu erfahren, wie der Verbraucher auf Hackfleisch in der Tiefkühltruhe reagiert, fragten wir in einem Freiburger Geschäft.
Haben Sie als junge Hausfrau Vertrauen, so etwas zu kaufen?
Also nicht richtig. Ich kaufe überhaupt wenig Tiefgefrorenes.
Andere Zeiten, anderes Einkaufsverhalten. Die neue Hackfleischverordnung ist Thema des Nachrichtenfilms aus dem Jahr 1965 in der Abendschau des SWR. Abrufbar, wie viele andere historische Filme, schon jetzt auf der Online-Seite SWR Retro. Nun haben die ARD-Intendanten auf ihrer Tagung in Leipzig den großen Wurf beschlossen. Ab Ende Oktober bestückt unter Federführung des RBB schrittweise jede ARD-Anstalt online so eine Retro-Seite. Auf der wird dann jeweils eine Fülle von historischen Nachrichtenfilmen abrufbar sein. Für Lehrer, Schüler, Historiker, Wissenschaftler und alle, die Lust haben, in der Vergangenheit zu stöbern, eine Fundgrube, sagt der ARD-Vorsitzende und WDR-Intendant Tom Buro.
Uns war wichtig, dass wir einmal in unseren Archiven so viele wertvolle Dinge haben, dass wir die wirklich allgemein zugänglich machen, aber auch für die Benutzung allgemein zugänglich machen wollen. Und dann war uns auch wichtig, dass diese Dichte, die nur die ARD zu bieten hat, das heißt unsere regionalen Schätze, auch dort einfließen.
Nutzerinnen und Nutzer können den Bestand nach Orten, Politikern, Unternehmen oder Vereinen durchsuchen und mit einem Link einzelne Videos in ihre eigene Webseiten einbauen. Zum Beispiel der Sportverein, der seine eigene Gründungsgeschichte in einem alten Nachrichtenfilm wiederfindet. Das Besondere für die ARD? Das historische Material steht für unbegrenzte Zeit im Internet. Dass die ARD das darf, hat sie mit einem Rechtsgutachten klären lassen. SWR-Chefarchivar Frank Adam ist stolz auf das Angebot.
Diese Filme zeigen die Geschichte der Regionen, in dem Fall bei SWR Retro eben des Südwestens, mit all seinen Facetten, mit den Themen, die damals wichtig waren, die übrigens zum großen Teil heute auch noch wichtig sind. Sie haben die Sprache der damaligen Zeit und die Blickwinkel der damaligen Zeit.
Die Hausfrau bringt es als Frikadelle oder als Klops auf den Mittagstisch. Biertrinker schätzen ein herzhaftes Tartarbrot. Griffbereite Buletten unterstützen Skatspieler und Stammtischrunden. 100.000 Tonnen Hackfleisch verzehrten wir im letzten Jahr.
Filme nach 1966 sind für das Retro-Archiv nicht vorgesehen. Seitdem gilt ein neues Urheberrecht. Das macht diese Form der Bereitstellung unmöglich. An einem Plan für die zumindest teilweise Öffnung der Audioarchive arbeitet die ARD gerade. Hörfunkbeiträge aus den Bereichen Wissen, Kultur und Bildung sollen ebenfalls bald der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Thomas Fehling über den Beschluss der ARD, mehr Archivmaterial ins Netz zu stellen. Das Deutschlandradio mit all seinen Vorläufern macht auch mit. Die meisten Beiträge stammen allerdings nicht aus Deutschlandfunkzeiten, den gibt es ja erst seit 1962, sondern vom RIAS Berlin, dem damaligen Rundfunk im amerikanischen Sektor. In Argentinien hat die Regierung Informationen über Journalistinnen und Journalisten gesammelt. 2017 und 2018 war das die Regierung des damaligen Präsidenten Mauricio Macri, die mittlerweile abgewählt ist. Frage an unseren Korrespondenten Ivo Maroschik in Buenos Aires. Über wen hat die Regierung Informationen gesammelt?
Also vermutlich über alle Journalisten, die sich zu zwei großen Ereignissen in Buenos Aires angemeldet hatten. Es gab nämlich zwei Gipfeltreffen, Ende 2017 der WTO-Gipfel, also die Versammlung der Welthandelsorganisation, und dann ein Jahr später der G20-Gipfel. Und ja, vermutlich wurden alle Journalisten erfasst, die sich zu diesen beiden Gipfeltreffen angemeldet, akkreditiert hatten, wobei jetzt Daten oder vielmehr Akten aufgetaucht sind von einem Ausschnitt dieser Journalisten, nämlich genau von 403 von ihnen.
Das heißt, es sind noch mehr betroffen?
Vermutlich, also man weiß es nicht genau, aber es gibt schon Aussagen auch von Politikern aus dieser Zeit, die gesagt haben, ja, ist doch selbstverständlich, wir haben alle Journalisten überprüft, die sich für diese Gipfeltreffen angemeldet hatten.
Und deutsche Journalisten waren auch dabei?
Es sind auch deutsche Journalisten dabei. Ich gehe auch dringend davon aus, dass ich auch dabei war. Ich war bei beiden Treffen. Auf der Liste von 403 Akten, die jetzt gefunden wurden, sind allerdings erstmal nur drei deutsche Journalisten aufgetaucht, auch eine ARD-Kollegin.
Jetzt sagen Sie selbst, dass es normal ist, dass vor solchen Gipfeln Informationen gesammelt werden. Welcher Art waren denn die Informationen jetzt im Fall in Argentinien?
Also ich konnte mit einem Kollegen sprechen, der in seine Akte Einsicht nehmen konnte, und der hat gesagt, das war eigentlich ziemlich banal. Der hat gesagt, das sah aus, als hätte der Praktikant mal eben 3 Minuten gegoogelt. Also nur Informationen, die aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen, teilweise aus Pressemitteilungen des eigenen Unternehmens. Auch Informationen darüber, in welchen sozialen Netzwerken der Kollege aktiv ist oder war. Aber das ist ja doch noch relativ harmlos. Jetzt sagen argentinische Zeitungen sagen, es sind auch private Daten ausgespäht worden, also private Fotos, Familienfotos zum Teil, Informationen über Hausangestellte, aber auch da bin ich noch nicht besonders aufgeregt. Das könnte ja auch dazu passen, dass man geschaut hat, in welchen sozialen Netzwerken man unterwegs ist. Allerdings sind tatsächlich wohl auch politische Einstellungen erfasst worden. Also es ist auch geschaut worden, in welche Richtung äußern sich die argentinischen Journalisten. Sind das eher Linke, sind das eher Rechte? Bei einigen wurde vermerkt, dass sie in feministischen Netzwerken aktiv sind. Also solche Informationen wurden gesammelt, aber nach allem, was ich bis jetzt gesehen und gehört habe, keine heiklen Daten. Also es sieht eigentlich nicht nach einem wirklich aktiven Ausspähen oder Ausforschen mit geheimdienstlichen Methoden aus, sondern naja, man hat halt mal geguckt, was man im Internet findet.
Hatte das denn Auswirkungen für die Betroffenen?
Nein, im Gegenteil. Es gab zum Beispiel keinen Entzug der Akkreditierung. Es waren auch einige Kollegen dabei, die haben für die DPA, und zwar für den spanischen Dienst der DPA, gearbeitet. Den gab es bis 2018, der wurde aber kurz vor dem G20-Gipfel dicht gemacht. Und in der Akte ist genau vermerkt, dass der spanische Dienst der DPA eigentlich nicht mehr existiert, aber genau diesen Kollegen ist die Akkreditierung nicht entzogen worden. Da war Deutschland wesentlich strenger. Wir erinnern uns beim G20-Gipfel in Hamburg. Da wurden einigen Fotografen die Akkreditierungen entzogen, weil man bei der Überprüfung festgestellt hat, dass die in irgendeiner grauen Vergangenheit mal mit irgendwelchen Umtrieben, mit irgendwelchen linken Geschichten in Verbindung gebracht wurden.
Wie sind die Bespitzelungen jetzt ein paar Jahre später öffentlich geworden?
Ja, eigentlich eine komische Geschichte. Es ist so eine Art Ombudsfrau, ist nicht der ganz richtige Begriff, also praktisch eine Frau, die als Vergleich zum parlamentarischen Kontrollgremium im Kleinen praktisch agiert. Die ist die Aufsichtsperson für den Geheimdienst und die hat kontrolliert, was sie da über den argentinischen Geheimdienst, über die AFI so findet. Und da sind in einem Tresor wohl diese 403 Akten über Journalisten aufgetaucht, inländische, argentinische, aber eben auch ausländische. Und das sorgt jetzt dann doch in argentinischen Medien für relativ große Aufregung, weil man eben sagt, das kann doch nicht sein, das ist illegal, dass die Regierung hier Journalisten ausspäht.
In Argentinien hat die mittlerweile abgewählte Regierung Informationen über Journalistinnen und Journalisten gesammelt. Dazu war das unser Korrespondent Ivo Maruschek aus Buenos Aires.
In Deutschland ist die Zahl der bekannten Corona-Neuinfektionen im Moment niedrig. In Großbritannien ist sie weiter hoch. Das ist nicht nur ein Problem für die Menschen, für die Betroffenen, für die Gesellschaft dort, sondern auch für die Zeitungen, die auf Werbeeinnahmen und den Straßenverkauf angewiesen sind. Wie die Lage dort gerade ist, berichtet Imke Köhler.
Es gibt in der Krise auch positive Zahlen. So konnte etwa die Financial Times zwischen Januar und März 50.000 neue Kunden begrüßen. Der Guardian, der keine Paywall besitzt und sich zum Teil über Spenden finanziert, hat sogar noch stärker zugelegt. Die Chefredakteurin der Zeitung Catherine Viner sagte dazu in der BBC:
"It's been astonishing, actually, the number of new supporters we've had since the start of March."
Es ist überraschend, wie viele neue Unterstützer wir gefunden haben. Seit Anfang März zählen wir über 200.000 neue Geldgeber. 95.000 davon unterstützen uns monatlich und 105.000 haben einmalig einen Betrag überwiesen. Vor allem im Digitalbereich haben viele Zeitungen dazugewonnen. Times und Sunday Times haben ihre Online-Abos im ersten Quartal um 25.000 auf nun 345.000 gesteigert. Der Daily Telegraph konnte zwischen Dezember und April 37.000 neue Online-Abonnenten verzeichnen, ein Plus von 17%. Damit kommt die Zeitung nun auf rund 251.000 Online-Abos. Allerdings hat es parallel dazu eine Entwicklung gegeben, die für die Zeitungshäuser bedrohlich ist. Die großen Werbekunden haben ihre Anzeigen nicht mehr geschaltet, weil sie nicht neben Artikeln über Covid-19, Leid und Tod auftauchen wollten. Die Zeitungsbranche meldete Mitte April, dass sie mit Einnahmeverlusten im Online-Bereich von bis zu 50 Millionen Pfund rechnet. Daraufhin schaltete sich sogar der britische Minister für Digitales, Kultur und Medien, Oliver Dowden, in die Angelegenheit ein und appellierte an die 100 größten Werbekunden im Land, doch ihre Haltung zu überdenken. Schließlich sei die Berichterstattung in dieser Pandemie von zentraler Bedeutung, der Wegfall der Werbeeinnahmen für die Zeitungen existenzbedrohend. Die Guardian Media Group, die den Guardian und den Observer herausbringt, schätzte Mitte April, dass sich ihre Einbußen in den kommenden 6 Monaten auf 20 Millionen Pfund belaufen würden. Danach gefragt, sagte die Chefredakteurin des Guardian, Catherine Viner:
"We're still projecting that amount. It's not just advertising, it's also newsstand, particularly at the beginning when so many shops were closed, people weren't able to buy the paper."
Sie seien noch dabei, den Fehlbetrag abzuschätzen, meinte Viner und machte deutlich, dass es in diesem Fall nicht nur um weggebrochene Werbeeinnahmen geht, sondern auch um die gesunkenen Verkaufszahlen der Printausgabe. Denn nach dem Lockdown Ende März konnten kaum noch Zeitungen in Geschäften gekauft werden. Der Guardian, aber auch andere Zeitungen wie der Daily Mirror und der Evening Standard haben für Teile ihrer Belegschaft das Rettungsprogramm der Regierung in Anspruch genommen und die Gehälter so weit wie möglich vom Staat bezahlen lassen.
Imke Köhler über den britischen Zeitungsmarkt in der Corona-Krise. Seit ein paar Wochen diskutieren wir auch in Deutschland wieder mal über Rassismus. Es ist nicht das erste Mal und wird vermutlich auch nicht das letzte Mal sein. Nach solchen Diskussionen ändert sich nämlich meistens wenig. Dieses Mal könnte das aber anders sein, findet unser Kolumnist. Und das liegt auch an Medien.
Medias Res. Matthias Dell.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab.
So fing die legendäre Tagesthemenmoderation von Hans-Joachim Friedrichs am Abend des Mauerfalls an. Keine Angst, ich will hier keinen Superlativ riskieren. Aber ein klein wenig historisch ist mir doch zumute. Warum ich den Juni 2020 für historisch halte? Es wird medial endlich über Rassismus geredet. Über den in Amerika, aber auch über unseren eigenen hier in Deutschland. Der gewaltsame Tod von George Floyd und die Proteste haben einen Druck bewirkt, dem sich die Berichterstattung schlecht entziehen kann. Und gerade weil Rassismus so ein Querschnittsthema ist, gibt es in jeder Sendung, in jedem Ressort Gelegenheit und Stoff, sich damit auseinanderzusetzen. Ich bin nicht naiv. Die intensive mediale Beschäftigung wird auch wieder weniger werden, weil die Beharrungskräfte vielleicht abgenommen haben, aber nicht verschwunden sind. Rassismus ist eine Machtfrage. Deshalb ist es so schwer, ihn loszuwerden. Aber es hat sich was geändert. Der Tod von George Floyd und Black Lives Matter sind Stichworte, die wie der Hashtag MeToo funktionieren. Man kann hinter das Wissen, für das sie stehen, nicht mehr zurück. Man kann die Realität von Rassismus nun nicht mehr abstreiten, kleinreden oder ignorieren. Oder zumindest, man kann es nicht mehr so leicht tun wie davor. Wie diese Veränderung aussieht, lässt sich beispielhaft an drei Beiträgen zeigen, die alle im Berliner Tagesspiegel erschienen sind. Alle drei Texte handeln von der Bemerkung der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken, es gebe einen latenten Rassismus bei der deutschen Polizei. Für den Satz hatte die Politikerin viel Widerspruch geerntet. Was noch nicht heißen muss, dass sie Unrecht hatte. Siehe oben, Rassismus berührt Machtfragen, Hashtag Beharrungskräfte. Im Tagesspiegel gab es nun zwei Kommentare von hochstehenden Journalisten des Hauses. Korrespondent im Parlamentsbüro der eine, Herausgeber der andere. Beide Texte führten aber nicht Zahlen, Argumente oder Geschichten ins Feld, warum die SPD-Chefin mit ihrer Äußerung angeblich so daneben lag. Sie versteckten sich vielmehr hinter Politikbeobachterperspektiven. Der eine erkannte in Eskens Worten einen großen Fehler, der alles kaputt mache, was die Partei sich in letzter Zeit aufgebaut hatte. Und als Esken sich noch einmal zurückhaltender geäußert hatte wegen des politischen und medialen Drucks, sinnierte der andere luftig übers Zurückrudern und Fehler eingestehen. In der Politik, wohlgemerkt. Aber dann erschien in der Sonntagsausgabe des Tagesspiegel ein großes Interview mit dem Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby und der Landtagsvizepräsidentin von Schleswig-Holstein Aminata Touré. Beide schwarz, beide von Rassismus betroffen. Auf die Frage nach dem Satz von Esken antwortete Touré mit einer rhetorischen Frage.
Die Polizei ist Spiegelbild der Gesellschaft. Aber wenn wir über Rassismus sprechen, sollen Institutionen frei davon sein?
Und Diaby sagte,
Saskia Esken hat nicht die gesamte Polizei in Deutschland unter Generalverdacht gestellt. Mit den reflexhaften Reaktionen soll doch nur vom eigentlichen Problem abgelenkt werden.
Das war einerseits alles, was man zu den beiden gerade erwähnten Kommentaren im Tagesspiegel sagen konnte. Und andererseits ein Zeichen dafür, was sich geändert hat. Ein so großes Interview an zentraler Stelle in der Zeitung, bei dem die Erfahrungen nicht weißer Menschen im Mittelpunkt stehen, hätte es früher nämlich nicht gegeben.
Die Meinung von Matthias Dell. Seine und alle anderen Kolumnen finden Sie im Netz unter deutschlandfunk.de/mediasres.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hallo, ich bin Peter Zizek, Redakteur bei der Ostthüringer Zeitung in Schleiz. Unsere Schlagzeile lautet: Brunnen versiegen, in Grochwitz wird das Trinkwasser knapp. Die 70 Einwohner im Ortsteil von Schleiz beziehen ihr Wasser aus eigenen Brunnen, die nach zwei trockenen Jahren versiegen. Nun will der Zweckverband eine 65-prozentige Förderung beantragen. Die wollen eine Leitung legen.
Es tut sich was beim Kampf gegen Hass im Netz. Gestern hatte das Oberlandesgericht Dresden entschieden, soziale Netzwerke dürfen Hassorganisationen ausschließen, so der Begriff. Geklagt hatte der Verein 1% aus dem Landkreis Görlitz gegen Facebook. Facebook hatte den Verein nämlich als Hassorganisation eingestuft und dessen Account im August 2019 gesperrt. Ähnlich geht jetzt auch Google vor. Der Online-Riese ist gegen zwei rechtsgerichtete Webseiten vorgegangen, die, Zitat, gefährliche und beleidigende Nutzerkommentare zu den derzeitigen Antirassismus-Protesten verbreitet haben. Er hat die Webseite Zero Hedge wegen Verstößen gegen die Unternehmensrichtlinien entfernt von der Anzeigenplattform Google Ads. Damit kann die Seite bis auf Weiteres kein Geld über Google-Anzeigen generieren. Und es hat außerdem die Webseite The Federalist gesperrt. Das war Medias Res. Der Büchermarkt ist gleich voller Auszeichnungen. Es geht um den Friedenspreis des deutschen Buchhandels und um den Ingeborg-Bachmann-Preis ab 16.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Medias Res wieder morgen hier und immer im Netz unter deutschlandfunk.de/mediasres. Mein Name ist Stefan Fries. Tschüss.
Deutschlandfunk, Programmtipp.
Sie schmettern aus voller Kehle und tiefster Brust. Das Singen muss zurück an die Schulen gebracht werden. Mit diesem Anliegen hat der Rundfunkchor Berlin 2011 die Bildungsinitiative Sing gegründet.
600 Grundschulkindern plus Lehrern wird jedes Jahr der Spaß am Singen beigebracht. Doch bleiben die jungen Vokalisten in Zeiten von Corona gänzlich stumm?
Ich gehe dann nach dem Konzert, Kinder sind ganz euphorisch, stelle ich mich vor allen hin und muss ihnen absagen, sagen, ihr könnt nicht auftreten. Und die Kinder haben geweint.
Das Bildungsprogramm Sing des Rundfunkchores Berlin. Heimspiel um 22.05 Uhr.